eine der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Ja, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rechtsgerichtet. Und wer sich die letzten Tage nicht versteckt hat, der wird jetzt sofort wissen, worüber wir reden werden. Und zwar natürlich über das, was auf Sylt passiert ist. Und Sven, dann erstmal direkt die Frage an dich. Wenn du jetzt hier die Melodie von L'amour toujours von Gigi D'Agostino hörst, welche Worte, welche Sätze kommen dir da sofort in den Sinn?
Tatsächlich nicht die, die du jetzt vermuten würdest, sondern bei mir ist es immer noch so, dass ich dabei zuerst an einen relativ alten Fangesang von Babelsberg denke. Die haben das nämlich seit, keine Ahnung, ob sie es überhaupt noch singen, aber früher hatten sie mal Forza 03, Babelsberg 03, war quasi das, was da...
Sing doch bitte.
Das will sich keiner antun. Ich werde es nicht singen. Keine Chance.
Also quasi auf die Melodie von Gigi D'Agostino, L'amour toujours, singen sie quasi dann das, was du
genau,
gerade gesagt hast.
Genau, Forza 03, Babelsberg 03. Genau, das ist so das, was ich damit tatsächlich immer verbinden werde, weil das seit 15 Jahren oder so habe ich das da im Kopf. Aber das, was du natürlich meinst, ist etwas, was deutlich älter ist, beziehungsweise der Spruch ist deutlich älter, kennen wir seit den 90er Jahren spätestens, Klassiker bei NPD-Demonstrationen gewesen, Deutschland den deutschen Ausländer raus, das ist ein bisschen das, worum es jetzt natürlich geht, ist eigentlich auch keine wirklich neue Entwicklung, wir haben selbst in dem Podcast ja schon mal drüber gesprochen, war auf Volksfesten in Ostdeutschland, aber auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein vor einer Weile schon mal Thema und jetzt ist es eben wieder hochgekocht, weil es jetzt eben keine, ich sag mal salopp formuliert, dummdeutschen Proleten auf Volksfesten waren oder auf Zeltfesten, sondern, wie hat die Bildzeitung es so schön genannt, Schnösel auf Sylt.
Mein Experiment hat jetzt leider nicht funktioniert, weil du offensichtlich eine andere Besetzung hast für diesen Song von Gigi D'Agostino. Aber ich wollte damit tatsächlich eigentlich nochmal wirklich das so deutlich machen, was ich selber so erlebe oder erlebt habe im Umgang mit diesem Song und diesem Phänomen, was es gerade gibt, was jetzt in Sylt gegipfelt ist, und zwar, dass Menschen irgendwo, wo dieser Song läuft, plötzlich diese rassistischen, ausländerfeindlichen Parolen da drauf texten. Wir haben uns ja auch schon in den letzten Folgen immer mal damit beschäftigt. Das ist ja immer mal wieder, haben wir davon gesprochen, dass es das gibt. Und ich habe mich ja auch selber dann für die Recherche auch vor Sylt mir das öfters angehört. Und für mich ist schon seit längerer Zeit wirklich dieser Song so verbrannt und ich muss zu meiner eigenen Schande gestehen, dass wenn ich irgendwo sitze, ich saß letztens in einer Kneipe hier in Berlin und dann kommt dieser Song und es ist sofort das Erste, was in meinem Kopf ist. Also dieses Meme, was ja jetzt viele sagen, also dieser Gesang dann auf diese Melodie und ich will damit nichts relativieren, das wirkt dann immer so, ah ja, die konnten ja nicht anders. Natürlich, jedem Menschen sollte man eine gewisse Impulskontrolle zugestehen, nicht sowas Menschenverachtendes dann da drauf zu singen. Deswegen, wie gesagt, keine Relativierung, aber trotzdem die Wirkmächtigkeit von diesem, ja wahrscheinlich sogar eher zufällig entstandenen Phänomen, diesem Trend, der jetzt dann natürlich aber dann am Ende total die gute Möglichkeit ist, für rechte und neurechte Akteure hier Diskurse massiv zu verschieben. Und das ist das, finde ich, was wir so im Sylt so ein bisschen gesehen haben. Und deswegen ist es schon spannend, darüber zu reden, auch wenn ich, und ich sag's vorab, und Sven, wir haben es ja gerade schon ein bisschen besprochen im Vorgespräch, du ja auch nicht der Meinung sind, dass diese Yuppies und Schnösel, Schickimicki-Leute da auf Sylt wirkliche Neonazis sind. Das vielleicht vorab, aber trotzdem macht es Sinn, sich diesem Phänomen mal anzunehmen. Was ist da zur Hölle eigentlich passiert, dass am Ende sogar der Bundeskanzler sich dazu äußert?
Vielleicht daran auch nochmal anschließend. Man muss da, glaube ich, auch so ein bisschen, das war nämlich jetzt mir im Nachgang dieses ganzen Vorfalls auch so ein bisschen sauer aufgestoßen, das ist jetzt schon angesprochen. Der Aspekt, dass hier gleich daneben davon geschrieben wird, das seien Nazis und der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein hat auch gesagt, das seien Rechtsextreme. Und ich glaube, das ist genau das Problem, was wir seit Jahren haben und wo wir auch schon öfter drüber gesprochen haben, dass eben genau das Problem ist, dass das was dort gesungen wurde und, glaube ich, auch so ein bisschen der Duktus der Personen ist, die dort zu sehen waren, das sind eben keine Rechtsextremen, sondern das sind Menschen, die sich wahrscheinlich eher in der Mitte der Gesellschaft sehen und, keine Ahnung, je nach
Vielleicht ideologisch, aber ökonomisch
genau,
nicht.
Genau, also ja, es ideologisch. Ökonomisch stehen sie wahrscheinlich eher an der Spitze, aber darauf wollte ich nicht hinaus. Wenn man sich den Kleidungsstil anguckt, könnte das auch, und das kann man so sagen, finde ich, auch gefühlt jedes zweite Mitglied der Jungen Union sein, vom Kleidungsstil her. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, weshalb da ganz schnell eben auch von Seiten der Union, und die ist ja in Schleswig-Holstein eben an der Macht, ganz schnell versucht wurde, das möglichst weit weg in den rechten Bereich zu drücken. Denn wie gesagt, aus meiner Jugendzeit, also dieser Kleidungsstil und auch diese Art und Weise des Ganzen, kommt schon sehr nah an potenzielle Mitglieder der Jungen Union oder auch RCDS oder was auch immer heran, ohne jetzt gleich sagen zu wollen, dass alle Mitglieder der Jungen Union natürlich so problematisch sind. Aber auch aus der Studienzeit kann ich noch sagen, dass auch da, und das ist ja auch so ein Aspekt, der damit reinfällt, gerne mal Zitate gebracht wurden, wie tatsächlich jetzt von einem damaligen RCDS-Mitglied nach Frankreich fahre ich nur auf Ketten und solche Geschichten. Also diese Witze, das ist nichts Neues, das gab es schon immer. Jetzt halt das neue Phänomen, dass es eben öffentlich wird und dann eben viral gehen kann. Und das ist etwas, was eben neu ist im Vergleich zu früher.
Das war jetzt tatsächlich, glaube ich, schon so ein relativ langes Intro von uns. Deswegen, ich wollte dazu oder muss jetzt noch sagen, wir wollen uns in der zweiten Hälfte dann aber auch nochmal mit quasi anderen jungen Leuten, die sich zumindest selber auf der anderen Seite des politischen Spektrums sehen, beschäftigen. Und zwar sind wir der Meinung, dass wir nicht drum rumkommen, auch nochmal ein paar Worte zu diesen Uni-Besetzungen von euphemistisch pro-palästinensischen, meiner Meinung nach eher anti-israelisch bis antisemitischen Demonstranten, dass wir uns damit auch nochmal befassen in der zweiten Hälfte dieses Podcasts. Also bleibt dran. Und ich finde, zum Thema Sylt ist es vielleicht mal ganz spannend, nochmal kurz einen Schritt zurückzugehen und sich mal einen Blick darauf zu werfen, wie ist das eigentlich alles losgegangen, dass es plötzlich überall in Deutschland Menschen gibt, die auf die Idee kommen, dass wenn Gigi D'Agostino läuft, L'amour toujours, diese ausländerfeindliche Parole darauf zu singen. Deswegen möchte ich einen kurzen historischen Abriss dieses Memes, in Anführungszeichen, was ja jetzt viele sagen, machen, wie das entstanden ist. Ich glaube, die ersten Aufzeichnungen, die gehen auf den Oktober letzten Jahres 2023 zurück. Da ist das erste Video, zumindest das erste Video, was man kennt, aufgetaucht, wo in der Gemeinde Bergholz in Mecklenburg-Vorpommern auf einem Volksfest, einem Erntefest, eben mehrere junge Menschen diese Parole auf Gigi D'Agostino singen. Den Clip hat das Katapult MV-Magazin, das ist so eine alternative Zeitung als MV, die haben das irgendwie aufgedeckt. Dann gab es da irgendwie Gerüchte, ob da ein Sohn von einem Bürgermeister mit dabei war. Das wurde irgendwie nie so richtig bestätigt. Und dann nahm das Elend quasi seinen Lauf. Das wurde auch in Teilen, glaube ich, mit Empörung aufgenommen. Das ging dann schon so ein bisschen viral, obwohl viral der falsche Begriff ist, hat die Runde gemacht. Es haben Leute, die kritisch auf die rechte Szene blicken, haben das gesehen, fanden das beunruhigend oder haben das geteilt, empört. Aber es haben eben auch andere rechte bis rechtsoffene Leute offensichtlich wahrgenommen und dann eben kopiert. Oder vielleicht nicht mal rechtsoffene Menschen, vielleicht auch einfach nur Leute, die wirklich dumm sind oder überhaupt gar kein Empfinden dafür haben, dass man sowas nicht machen sollte. Auf jeden Fall sind dann seit diesem Oktober immer wieder Videos aufgetaucht aus unterschiedlichen Städten, Ostdeutschland, aber auch Westdeutschland, wo auf irgendwelchen Festen, in irgendwelchen Diskos, oh Gott, ich bin ein richtiger Boomer, dieses Lied gesungen wurde, also beziehungsweise diese Zeilen auf das Lied von Gigi D'Agostino gesungen wurde. Und man kann ja natürlich auch davon ausgehen, das haben diese Jungs und Mädels auf Sylt auch mitbekommen, sonst hätten sie es natürlich nicht gemacht. Und deswegen gibt es ja jetzt die Debatte, haben sie irgendwie nur quasi diesen Internet-Trend mitgemacht, weil es wurde dann zu einem kleinen Trend. Der Verfassungsschutz hat sich sogar schon damit befasst. Der sagt jetzt, man kann jetzt nicht von einem großen viralen Trend sprechen, aber auf TikTok passiert es und es wird imitiert und es tauchen, wie gesagt, immer wieder mal Videos auf, wo das passiert. Das heißt, it's a thing und wir müssen halt mal gucken, warum das passiert ist und was das vielleicht auch für Gefahren birgt, weil, das jetzt vielleicht nochmal abschließend für diese historische Einleitung, es wird natürlich jetzt dann auch ganz aktiv dann von rechten oder neurechten Akteuren genutzt, der Song oder dieses Meme, also quasi diese Verbindung damit zu schaffen. Es reicht mittlerweile quasi schon, man muss gar nicht mehr diese ausländerfeindliche Parole auf die Melodie singen, sondern zum Beispiel Martin Sellner hat in einem Video, da wo er ankündigt, jetzt nach Passau zu reisen, weil es ja Gerüchte gab, dass gegen ihn ein Einreiseverbot herrscht, hat Martin Sellner im Hintergrund einfach die Melodie, die ich am Anfang vorgespielt habe, laufen lassen und jeder weiß, was gemeint ist. Rechte Accounts und Akteure teilen Videos oder Grafiken von irgendwelchen Kriminalstatistiken und im Hintergrund läuft Gigi D'Agostino L'amour toujours und jeder weiß, was gemeint ist, quasi hier, das ist unsere Forderung. Und sofort ist quasi wieder diese Parole im Kopf von jedem, ja auch bei mir, weil ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr wegkommen davon und seit scheiß drei Tagen einfach nur einen Ohrwurm habe von diesem Song. Und da haben natürlich diese Menschen auf Sylt genau das gemacht, was ja wahrscheinlich diese Akteure sich erhoffen. Und zwar, sie haben das auch übernommen. Es sorgt für eine Normalisierung solcher wirklich, wirklich rechtsradikalen Aussagen.
Und das ist, glaube ich, auch so ein Teil der Debatte, die jetzt da reinspielt. Denn das ist ja so ein bisschen jetzt auch die Frage, die da im Nachgang gestellt wurde, weil man muss ja tatsächlich dazu sagen, es stand jetzt zwar der Anfangsverdacht der Volksverhetzung und so weiter im Raum. Die Frage ist aber natürlich, und das ist, glaube ich, wirklich so ein Problem, dieser Spruch an sich ist jetzt nichts Neues. Der Spruch ist schon alt, den gab es, wie gesagt, früher auf Demonstrationen, auf rechten Demonstrationen zuhauf, gab es bei NPD-Veranstaltungen und so weiter und so fort. Was natürlich jetzt noch neu hinzukam, und das ist, finde ich, das, was es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders macht oder was diesen Sylter Charakter vielleicht auch noch mal ein bisschen bestärkt, ist, dass wir dort ja eine Person haben, die sich in Anführungsstrichen aus Spaß noch ein Hitlerbärtchen mit den Fingern macht und scheinbar mehrfach den Hitlergruß andeutet beziehungsweise zeigt. Und dann, und das finde ich auch spannend, der sich ja dann auch danach geäußert hat, beziehungsweise über seinen Vater hat verlautbaren lassen, dass er sich dafür entschuldigt und er hat das ja gar nicht so gemeint, weil er besoffen war. Und das macht es aber, finde ich, eigentlich mittlerweile noch mal schwieriger. Also natürlich ist das immer ein Argument, was kommt, was bei jedem ja gerne kommt. Wenn er besoffen ist, dann macht er Sachen, die er so nicht machen würde. Mag auch so sein. Trotzdem ist das natürlich etwas, was da jetzt mit reinspielt. Also man muss ja auch dazu sagen, die ganzen Personen, die dort mitgemacht haben, haben alle ihre Jobs verloren, kommen aus unterschiedlichen Teilen von Deutschland und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz ist am Endeffekt diese Aussage ja erstmal tatsächlich nichts, also zumindest ist das mein letzter Kenntnisstand, ist die Aussage an sich ja nicht verboten, sondern sie ist eine Aussage, die man so treffen kann, die natürlich aber relativ deutlich im rechtsextremen Lager verortet ist und das auch schon immer war. Dass sie aber jetzt, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Entscheidende, dass sie jetzt mehr und mehr in die, in Anführungsstrichen, Mitte der Gesellschaft rückt, zeigt, glaube ich, noch mal mehr, wohin auch so ein bisschen sich die Sprache entwickelt und wohin eben auch allgemein, und das passt, finde ich, auch auf beide Themen, auf das zweite Thema, was du angesprochen hast, wie doch subtile Botschaften immer öffentlicher zutage treten und eben dadurch auch vermehrt in die Mitte der Gesellschaft rücken.
Ja, also wenn man sich die einschlägigen identitären Accounts anguckt, über Telegram bis aber auch X von Martin Sellner persönlich, man muss sagen, die feiern seit drei Tagen eine Riesenparty durch diese ganze Sylt-Geschichte. Und ich empfinde das auch als ein relativ großes Dilemma. Das Narrativ, was die verbreiten, ist tatsächlich schon so eine Art Wir. Also wir, meinen sie sich, plus die Sänger und Sängerinnen auf Sylt. Und das ist natürlich nicht richtig, ja, weil die haben natürlich wahrscheinlich nichts miteinander zu tun. Aber sie, die identitäre Bewegung, tritt direkt so auf als so eine Art Advokat für die und sagt so, das ist alles voll okay so und freut sich natürlich auch darüber, dass es so weit gekommen ist. Das finde ich halt vor allem deswegen spannend und das ist so ein Dilemma, was ich jetzt gerne auch nochmal aufmachen würde, ist, was ist eigentlich der richtige Umgang mit diesen jungen Menschen da auf Sylt und dem, was sie getan haben, weil ich das selber für mich nicht so ganz entscheiden kann, so zwischen, die Sanktion ist eigentlich wichtig, also auch die öffentliche Sanktion in Teilen, damit man eben auch mal zeigt, das geht so nicht und im Endeffekt man auch mal ganz pragmatisch sagen muss, das wahrscheinlich dafür sorgt, dass sich das nächste Mal Leute zwei- oder dreimal überlegen, ob sie das machen, aber auf der anderen Seite diesen Märtyrerstatus, den sie quasi dadurch auch ein wenig bekommen, innerhalb der rechten Szene, aber auch vielleicht bei Menschen, die so vom Bauchgefühl her sagen so, ach komm, so schlimm ist es doch gar nicht. Ich finde, geht doch jetzt zu weit und die sich dann so quasi wieder so ein bisschen abkapseln und man dann wieder diese Leute eigentlich mehr verliert vielleicht an die Rechten. Und das finde ich eine spannende Debatte.
Ja, aber vielleicht zum zweiten Punkt direkt mal, was ich eigentlich noch viel spannender finde, jetzt abgesehen von den Sanktionen jetzt gegenüber den Personen, die das ausgesagt haben, gesagt, meine Vermutung ist ja, dass wahrscheinlich, wenn überhaupt, die eine Person dort mit dann tatsächlich, wenn überhaupt, im Strafverfahren rechnen muss, wegen dem Zeigen des Hitlergrußes, wenn das dann rauskommt, das wird, glaube ich, das Einzige sein, aber darum soll es mir gar nicht gehen, was ich eigentlich...
Ich meine die öffentliche Sanktion.
Okay, ja, die mag damit reinspielen, aber für mich noch wesentlich entscheidender ist das, was dort eben nicht passiert ist. Und zwar war es ja wohl so, das war eine Party mit 500 Leuten und diese paar Hanseln haben dieses Ding gesungen und es hat aber scheinbar keiner widersprochen. Und es gab ja zumindest nirgendwo was zu lesen. Der Wirt hat sich dann ja im Nachgang rausgeredet, er hätte das nicht mitbekommen und seine ganzen Angestellten hätten das auch nicht mitbekommen, weil da eben diese 500 Gäste waren. Aber genau das halte ich mittlerweile eigentlich für das viel größere Problem und zwar jetzt gar nicht nur so sehr auf Sylt bezogen, sondern auch bei diesen ganzen Volksfesten, egal wo sie sind, egal wo, es hat eben an mehreren Orten stattgefunden. Ich glaube, nur an den wenigsten Orten gab es tatsächlich Menschen, die diesen Aussagen, die dort eben gefallen sind, dass dort widersprochen wurde. Und das ist, glaube ich, das viel größere Problem. Dieses Rausreden des Wirtes ist so der Klassiker. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich glaube schon, dass das irgendjemand mitbekommen haben wird. Aber es gab eben keine Reaktion darauf, weil man gedacht hat, ach, lass sie doch, das wird schon nicht so schlimm sein. Und jetzt ist es eben doch schlimm geworden, weil dieses Video eben so viral gegangen ist. Und jetzt musste er natürlich auch Konsequenzen folgen lassen. Aber in meinen Augen das viel größere Problem ist, dass solche Aussagen eben tatsächlich mittlerweile ungehindert geäußert werden können und es erst eine virale Empörung braucht, damit tatsächlich auch was passiert.
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich bemerkenswert, dass sich da keiner hinstellt und sagt, Leute, sag mal, hackt's. Ich finde aber trotzdem diese Debatte, die ich eigentlich aufmachen wollte zwischen, ist diese öffentliche Sanktionierung und damit meine ich quasi dieses an den Pranger stellen der Sänger und Sängerinnen, dass die jetzt alle ihre Jobs verlieren, dass irgendwie im Internet dazu aufgerufen wird, dass alle bitte Informationen über sie veröffentlichen sollen. Ob das hilfreich ist, das wollte ich eigentlich nochmal die Frage stellen, weil ich mir nicht sicher bin, weil ich glaube, wie gesagt, das Erste ist, es ist wichtig, dass man gesamtgesellschaftlich klarstellt, dass das nicht geht und das passiert dadurch ja. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl und deswegen dieses Dilemma, dass es viele Leute auch dann wieder irgendwie eher nach rechts treibt, die es komisch finden, dass es plötzlich diese Entwicklung gibt, die vielleicht auch meinen, ach, das waren ja nur so ein paar Besoffene, das ist doch nicht so schlimm. Nicht, dass ich diese Meinung teile. Ich finde das ein massives Problem, dass das passiert. Nur ich glaube trotzdem in der Realität, dass jetzt dafür sorgt, dass sich ein Teil der Menschen, die diese mediale Debatte betrachtet, eher davon entfernt und vielleicht etwas mehr in Richtung rechts rückt oder in Richtung dieser Menschen rückt, die sagen, das ist alles nicht so schlimm, das kann man, wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und das finde ich irgendwie ein spannendes Dilemma. Aber was du auch noch gesagt hast mit dem, dass keiner was gesagt hat, das ist ja so geil, irgendwie am Ende kapituliert ja gerade irgendwie ganz Deutschland vor diesem Song, auf den potenziell das gesungen werden kann. Just heute, wir nehmen gerade am Montag, den 27. Mai auf, kam gerade die Meldung, vor 2 Stunden habe ich es gesehen, hat pusht die Bild-Zeitung, dass auf dem Oktoberfest L'Amour Toujours nicht gespielt werden darf. Damit natürlich keiner besoffen auf die Idee kommt zu sagen, ich singe jetzt diese Zeile mit. Und das ist halt schon echt weird, weil damit unterstellst du halt eigentlich den Leuten, dass die eigentlich alle anfangen, das mitzusingen. Und es ist vielleicht gar nicht so falsch. Und das zeigt, dass wir dann doch ein Problem haben.
Genau, das ist nicht nur das Oktoberfest, sondern es ist, das habe ich jetzt eben gerade auch gesehen, auch die Fanmeile für die EM in Berlin. Genau da das Gleiche. Und da kann man davon ausgehen, dass das Gleiche passiert.
Boah, das sollten sie eigentlich mal erlauben. Dann können wir mal wirklich sehen, wie die Leute drauf sind. Eigentlich sollte man das erlauben und dann sehen wir einfach mal, wie es läuft. So, weißt du, einfach mal so ein soziales Experiment, weil den Song zu verbieten, damit es nicht passiert, damit ist dieses Problem einfach nicht aus der Welt geschafft. Also denkt doch einfach einmal mit oder einen Schritt weiter. Aber man will ja, die Leute haben ja alle nur Angst vor irgendwelchen PR-Desastern, anstatt sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Egal.
Ja, aber wir sind ja, das Oktoberfest ist ja in Bayern und wir wissen ja aus Bayern, dass man dort eigentlich immer gegen Verbote ist. Jetzt ist aber Kiffen verboten auf dem Oktoberfest und L'Amour Toujours ist verboten auf dem Oktoberfest. Diese Anti-Verbots-Kampagne in Bayern, die gefällt mir immer besser. Mit diesen nicht vorhandenen Verboten. In Klammern, Ironie off.
So schaffen wir die perfekte Überleitung auf das, was ich jetzt noch sagen wollte dazu. Und zwar, ich weiß gar nicht, war Laila verboten auf dem Oktoberfest?
Nee, es gab die Diskussion darüber. Ich weiß,
es gab doch eine Debatte.
Genau, in Würzburg war es, meine ich, verboten worden auf dem dortigen Schützen, dem dortigen Volksfest. Beim Oktoberfest bin ich mir aber gerade nicht sicher, ob es da auch verboten war oder ob sich da einfach manche Wirte gesagt haben, sie spielen es nicht. Weiß ich aber gerade nicht mehr sicher.
Okay, das ist was für den Hard aber fair Faktencheck. Check, googelt bitte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall trotzdem, ich wollte den Song Laila, für die, die sich nicht mehr erinnern, das ist ja ein sehr obszöner, umstrittener Song gewesen. Die Puffmutter heißt Laila und so weiter und so fort. Da gab es dann eine große Debatte darum, weil es halt sexistisch ist, bla bla bla, ob das gesungen werden sollte oder ob das gespielt werden sollte auf Volksfesten und so weiter. Und um diesen Song hat sich ja dann auch so eine Debatte entwickelt, wie, ach, stellt euch mal nicht so an, das wird man auch mal sagen dürfen, dieser Song quasi als Hymne gegen die Political Correctness. Und darauf will ich nochmal drauf eingehen, auch wenn man sich jetzt hier in ein heikles Terrain begibt, weil man natürlich jetzt Gefahr läuft, das zu relativieren, was diese Jungs und Mädels auf Sylt gemacht haben. Ich glaube aber, der Wahrheit geschuldet ist nun mal trotzdem ein Teil dabei, dass die sich quasi in dieser Tradition des Songs Laila, quasi das jetzt Next Level Laila ist, dieses Phänomen, dieses Gigi D'Agostino Ausländer-Raus-Phänomen. Und vor allem ja auch in diesen doch eher konservativen Kreisen, die sich da bewegen auf Sylt, es vielleicht doch auch so eine Art massiv über das Ziel herausgeschossene Anti-Political Correctness war, was dann auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass dieser Kulturkampf wirklich völlig aus dem Ruder läuft und natürlich die Rechten und Neurechten genau das wollen im Bezug auf diesen Kulturkampf zwischen Political Correctness und irgendwie der Gegenbewegung dazu.
Das ist tatsächlich ein spannender Punkt, über den ich jetzt noch gar nicht so sehr nachgedacht habe. Man kann aber natürlich sagen, und das ist ja auch immer so ein Aspekt, wenn man über Musik diskutiert, was kann Musik nicht, beziehungsweise welchen Einfluss hat Musik tatsächlich auch darauf, das Sagbare zu verschieben. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil kurz bevor diese ganze Laila-Debatte losging, da war ich selbst noch beim Radio, gab es ja mal einen Song von Sarah Connor. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
Vincent?
Genau, Vincent. Und der Song, da wurde ja auch drüber diskutiert und viele Radiostationen haben sich dazu entschieden, den nicht zu spielen, weil man damals nicht den jungen Vincent eben quasi in die Situation bringen wollte, dass er wegen dieses Liedes in der Schule gehänselt wird oder ähnliches und was auch immer. Das heißt, damals gab es so eine Debatte, wo eigentlich tatsächlich positiv über den Aspekt der Homosexualität gesprochen wurde. Und dieses Lied wurde damals von ganz vielen Radiostationen eben nicht gespielt, eben vor dem Hintergrund, dass da Probleme entstehen könnten.
Du meinst, dass quasi Leute, die Vincent heißen, gemobbt werden können?
Genau, das war damals tatsächlich, darum ging es in der Debatte damals. Und eben, dass man ja auch nicht, weil Radio sei ja ein Programm, wo dann Kinder zuhören und das könnte man den Kindern nicht vermitteln und so weiter und so fort. Das war diese Debatte um dieses Lied. Kurz danach kam Laila, das war dann plötzlich überall in aller Munde und dann ging es eben los, dass es verboten werden soll und was weiß ich nicht alles, dass es eben einzelne Organisationen gab, die es verboten haben. Und das hat wahrscheinlich diesen Song damals auch nochmal gepusht. Und das jetzt ist natürlich nochmal ein ganz neuer Level, aber, und das ist auch so ein bisschen das, was da ja hinter steckt, auch das ist nichts Neues. Es gab es auch öfter schon mal, dass ja vor allem auch Rechte, damals war es die NPD, 2014 hat sie versucht, den Helene Fischer-Song Atemlos durch die Nacht für sich auf Wahlkampfveranstaltungen zu nehmen oder auch Wir sind Helden mit dem Denkmal, glaube ich, oder war es ein anderes Lied, weiß ich gerade nicht mehr genau. Aber es gab ja öfter Versuche von rechten Gruppierungen oder auch von rechten Parteien, Songs für sich zu vereinnahmen. Oder hier, wenn wir an die Corona-Proteste denken, Freiheit von Marius Müller-Westernhagen war ja auch so ein klassisches Beispiel dafür, wie man versucht hat oder wie man immer wieder versucht, Songs für sich zu vereinnahmen. Und ich glaube tatsächlich, diese Debatte und das, was jetzt gerade daraus folgt, dass man, wenn man das so möchte, aus Angst davor, dass breitere Teile der Bevölkerung bei diesem Song mitmachen, den Song verbietet, ist, glaube ich, in meinen Augen genau der falsche Weg, sondern was ja eigentlich sinnvoller wäre, und das war das, was ich eben ja auch versucht habe, so ein bisschen zu sagen, wäre einfach im Endeffekt der Aspekt Zivilcourage, dass, wenn dieses Lied läuft, dass dann eben tatsächlich diese Menschen, die das äußern, dafür vor Ort, ich sag mal in Anführungszeichen, zur Rechenschaft gezogen werden. Heißt, dass vielleicht der größere Teil der Gesellschaft, der das nicht einsieht, irgendwas anderes darüber singt. Wie gesagt, mir kommt jetzt halt im Augenblick nur der Ferngesang von Babelsberg da in den Kopf, aber man kann das Ganze ja auch dann tatsächlich einfach durch seine Stimme auch deutlich machen, dass man damit nicht einverstanden ist. Das ist aber das, was ausgeblieben ist. Und deswegen, um vielleicht auch nochmal auf das zurückzukommen, was du eben gesagt hast mit den Sanktionen. Ich glaube, da muss man schon aufpassen, weil es natürlich jetzt auch sehr hochgekocht ist. Und die Frage ist dann eben auch nach Adressen und so weiter zu fragen. Das ist natürlich alles schon ein Niveau, wo man tatsächlich aufpassen muss. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich die Situation, dass dieses Video öffentlich zugänglich war und dadurch, dass natürlich dann auch die Gesichter und so weiter der drei Personen, die dort eben gesungen haben, bekannt ist. Das heißt, die sind im Endeffekt, haben sich selbst dieser dieser Öffentlichkeit ausgesetzt. Und jetzt könnte ich natürlich auch nochmal meinen klassischen Bayern-Hass auspacken, denn zwei der drei Personen kamen ja aus Bayern, aber das will ich hier nur nebenbei kurz mal erwähnt haben und soll auch überhaupt nicht damit reinspielen. Aber ich glaube, der große entscheidende Punkt ist der, dass die Konsequenzen, die diese Person jetzt erleiden mussten, nämlich, dass sie scheinbar ihre Jobs los sind, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man sagen kann, okay, das ist halt, da müssen sie durch, sie haben sich falsch verhalten und die werden wahrscheinlich neue Jobs finden und das ist auch nicht das entscheidende Problem. Aber ich finde, es ist ein gutes Zeichen, dass gerade bei der Dame aus Hamburg, die ja auf dem Video zu sehen war, die war ja bei einer Influencerin als was PR-Agentin oder was auch immer angestellt.
Das kann man sich alles nicht ausdenken. Also es ist wirklich, manchmal denke ich, wir leben in einer Simulation, dass dieses Mädchen, was wir da gesehen haben, was ja wirklich das präsenteste Gesicht war, da auf Sylt, auch noch irgendwie Mitarbeiterin ist von einer Influencerin, die über 800.000 Abonnenten hat. So, das ist richtig groß. Also, ich kann das alles irgendwann gar nicht mehr glauben, dass das real ist, aber it is.
Ja, und dann kommt eben dazu, dass das, was wir jetzt eben davon gehört haben, dazu führt, dass tatsächlich dann auch nächste Woche im Kieler Landtag auf einer Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses nochmal seziert werden soll, was da jetzt passiert ist und welche möglichen politischen Konsequenzen das mit sich bringt.
Was soll das denn für politische was
ist ja, das denn? Ja, das ist die große Frage, aber das ist das,
wenn die SPD dann am selben Tag noch eine Insta-Kachel macht, wo sie draufschreiben, Deutschland den Deutschen und in kleinen, wie war das, aber nur für die für unsere Demokratie einstehen, du plötzlich denkst, seid ihr alle völlig wahnsinnig geworden, so. Also jetzt plötzlich alle das auch noch für die eigene PR nutzen wollen. Ein Landesverband der SPD teilt ein Video davon, wo nur leider auch eine Sequenz eines anderen Videos drin ist von Sylt, wo die halt Gimme von ABBA singen. Auch ein wirklich skurriles Video, was zwei Tage vorher schon viral ging, weil diese ganzen Veranstaltungen da auf Sylt ziemlich skurril sind und sich die Leute schon länger darüber lustig machen, wenn die Leute da mit ihren Pullis über den Hemdchen ihren Kaviar essen oder den Champagner schlürfen. Aber die kriegen es halt auch noch hin, dann irgendwelchen anderen Leuten zu unterstellen, auch dieses Lied gesungen zu haben, was einfach nicht stimmt. Weißt du, so, Leute, denkt doch einmal nach, aber wenn es diese Empörungsmechanismen einmal losging, dann gibt es halt auch auf der anderen Seite kein Halten mehr. Und deswegen hier vielleicht einfach mal Schritt zurück, analysieren und dann weiterreden. Obwohl, vielleicht machen sie ja das im Landtag, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht.
Ja, das werden wir so schnell nicht rauskriegen. Aber du hast es angesprochen, der entscheidende Aspekt hier ist, glaube ich, der, dass in letzter Zeit, und das ist auch eine neue Entwicklung, dieser Aspekt der Analyse einfach viel zu kurz kommt und sehr schnell Kurzschlussreaktionen kommen. Diese Kachel der SPD, du hast sie angesprochen, war da, war dann auch schnell wieder verschwunden. Aber diese ganzen Kurzschlussreaktionen, die da kommen, und wie gesagt, auch, dass ich, sorry, wenn man das so formulieren muss, aber dem beschissenen Video, wo drei Bonzenkinder auf Sylt dieses Lied singen, das dazu führt, dass sich unser Bundeskanzler dazu äußert. Wo zum Teufel sind wir in diesem Land angekommen, dass sowas ausreicht, um eben dann doch eine Reaktion.
Eine Staatskrise. Internationale Medien berichten darüber. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich habe auch ein bisschen Angst, also, um jetzt nicht den Eindruck zu erwecken, dass wir finden, damit sollte sich nicht befasst werden. Ich habe halt auch ein bisschen Angst davor, dass es jetzt erst richtig losgeht und es so eine Jetzt-erst-Recht-Stimmung auf irgendwelchen Volksfesten herrscht und wir jetzt diese Videos noch gehäufter sehen müssen, wenn nicht gerade das Oktoberfest diesen Song verbietet. Ja, es ist halt alles nicht einfach. Es ist nicht einfach, das möchte ich ja auch nochmal irgendwie den Leuten zugestehen, auch die da jetzt vielleicht etwas overpacen in der Reaktion darauf, aber ein bisschen drüber nachdenken. Das wäre vielleicht nicht verkehrt.
Ja, und dann würde ich sagen, wenn wir schon beim Thema Nachdenken sind, dann können wir auch tatsächlich mal zum zweiten großen Punkt übergehen, nämlich dem Ort, wo eigentlich das Nachdenken Teil des täglichen Duktus sein sollte. Toll. Das ist, glaube ich, so eine gute Überleitung, habe ich noch nie gemacht. Und zwar wollen wir, hat der Gerrit ja schon angekündigt, nochmal über die zunehmenden Proteste beziehungsweise um die Besetzungen, Protestcamps, was auch immer, an deutschen Unis sprechen, die sich eben, auch das hatte Gerrit schon gesagt, in Anführungsstrichen pro-palästinensisch, aber doch eigentlich meistens deutlich anti-israelisch oder sogar antisemitisch positionieren. Darüber wollen wir jetzt nochmal sprechen. Das Ganze ist natürlich auch rübergeschwappt aus den Vereinigten Staaten. Da wurde tatsächlich ein Vergleich gezogen zu den 68er-Protesten. Da gibt es für und wieder, kann man das vergleichen, kann man das nicht vergleichen. Ich finde, ein schlüssiges Argument war, kann man zum einen schwer vergleichen, weil bei den 68er-Protesten, die ja auch in den Vereinigten Staaten begonnen haben, waren eben die Amerikaner tatsächlich direkt beteiligt und die Studenten, die damals dagegen protestiert haben, hätten auch eingezogen werden können, also hätten selbst im Vietnamkrieg kämpfen können. Jetzt ist dieser Krieg eigentlich so unfassbar weit weg von diesen Studenten, sei es die amerikanischen, aber sei es auch die deutschen. Dieser Krieg ist für uns alle relativ weit weg, deutlich weiter weg noch als der Ukraine-Krieg. Damals gab es ja zum Beispiel auch keine Protestcamps, pro-ukrainische Protestcamps und so weiter und so fort. Das aber nur nebenbei. Also ich will damit nur kurz sagen, dass ich diesen Vergleich jetzt schon etwas hinkend finde, aber auch der wird uns wahrscheinlich noch eine Weile begleiten, ob wir da die neuen 68er jetzt auf unseren Campussen. Ist Campus der richtige Plural? Campusse?
Da theoretisch Campi, oder? Aber ich glaube, es vermeide es einfach. Ja,
also auf dem Plural von Campus werden wir in meinen Augen, glaube ich, nicht die neuen 68er sehen, auch wenn sie sich selbst aktuell gerne so suggerieren.
Ja, also ich finde, das Thema ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Vorab, weil ich glaube, sich hier eine ganz neue ideologische Richtung herausarbeitet mit einer ganz neuen Ideologie, linken, / islamistischen Ideologie, tatsächlich, die sich vermischt. Und das ist tatsächlich beunruhigend. Aber was ist eigentlich passiert? Die Berliner Perspektive jetzt, es gab ja erst das an der FU. Da sind sie rein, haben sich in einen Innenhof der FU gesetzt. Der Präsident der FU hat fast sofort gesagt, das geht nicht, hat die Polizei gerufen und hat die da weggeräumt und die Sache war innerhalb von wenigen Stunden wieder gegessen. Hatte vielleicht auch irgendwie so einen Vorteil, weil die ja in diesem Innenhof waren, so konnte man die da irgendwie relativ gut wieder rausbuxieren. Und dann der zweite große Fall, der viel, viel größere Fall in Berlin, letzte Woche, ihr habt es ja sicher alle mitbekommen, die Besetzung des Instituts für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin, Mitte, direkt in Mitte, nicht im Dahlem irgendwo am Arsch der Welt, sondern direkt in Mitte. Und was da passiert ist, muss man schon sagen, war eine ganz schöne Shitshow, also von allen Seiten schon wieder, wie es so oft ist, ne? Also die sind da rein mittwochs nachmittags, also rein, dann kam die Polizei, die riegeln das alles ab, dann waren da halt irgendwie, man wusste nicht wie viele, es hieß immer 50 bis 80, in diesem Institut drin, die verrammeln sich, die schmieren, darüber müssen wir dann später sprechen, alles voll mit wirklich, wirklich grenzwertigen Sprüchen, randalieren da drin rum, vor der Uni 200-300 pro-palästinensische Demonstranten, die aber dann nicht mehr reinkommen, die Polizei will vermeiden, dass noch mehr Besetzer reingehen, riesige Aufregung, Polizei vertreibt erstmal die Demonstranten, die Besetzer sind in der Uni, die Präsidentin der Universität spricht mit den Besetzern und gibt ihnen eine Frist, Donnerstag 18 Uhr dürfen sie tatsächlich da drin bleiben. Es war schon klar, es gab schon, ich habe bei Twitter die Sachen schon geteilt, die durchs Internet gingen, von den einschlägigen Accounts, der pro-palästinensischen Accounts, die da mit drin waren. Es war zu diesem Zeitpunkt schon relativ klar, was die da drin treiben. Und sie hat gesagt, bis 18 Uhr nächsten Tag dürft ihr hier drin bleiben. Ich glaube vielleicht auch, weil sie sagte, so kriegen wir das halbwegs friedlich rund. Vielleicht gehen sie dann einfach freiwillig und alles ist wieder gut, hat ihn da schon eine Straffreiheit versprochen. Hier nimmt das Elend so langsam seinen Lauf, weil erstmal ist es natürlich weird, Straffreiheit zu versprechen dafür, dass sie da drin halt teilweise antisemitische Sachen schmieren oder halt auch einfach randalieren. Also es ist ein bisschen komisch, aber des Friedenswillens Straffreiheit, vielleicht gehen sie ja dann freiwillig und man muss da jetzt nicht irgendwie sich irgendwelche Kämpfe mit der Polizei reinziehen. Dann nächster Tag, 18 Uhr, ich war da, also davor, ich war nicht in der Uni, die haben ja keinen reingelassen, also die haben nur ausgewählt Journalisten reingelassen, spricht auch nicht für ein besonders vernünftiges Bild von Pressefreiheit, haben nur einzelne Journalisten reingelassen. Ich war aber vor Ort, habe mir das alles reingezogen, es war 18 Uhr, die kommen nicht raus. Was ist los? Ich spreche mit der Polizeisprecherin, die sagt, naja, wir wissen auch nicht, was los ist, es gibt noch keinen Räumungsbefehl, also an den Einsatzleiter von der Unileitung, die Unipräsidentin, die redet die ganze Zeit mit der Polizei, redet mit den Besetzern und das Ganze geht hin und her, es ist 18 Uhr, nichts passiert. Die Polizei sagt mir halt auch, Naja, das mit der Straffreiheit, das ist halt nicht so einfach, wie sich das die Frau Blumenthal, die Unipräsidentin, vorstellt, weil gewisse Straftaten verfolgt die Polizei, auch wenn die Uni keine Strafanzeige stellt. Sprich, sie konnte eigentlich ihr Versprechen gegenüber diesen Besetzern nicht einlösen und die wahrscheinlich, meine These, sagen dann, naja, aber dann kommen wir jetzt hier nicht raus, wenn wir gleich jetzt hier quasi unsere Personalien aufgenommen werden und die Polizei uns doch anzeigt. Hin und her, bla bla bla, am Ende sind die meisten dann tatsächlich halbe Stunde später doch freiwillig rausgekommen, die Polizei hat sie zur Bearbeitungsstraße gebracht, haben die Personalien aufgenommen, es waren am Ende ein paar haben sich noch verbarrikadiert, die hat die Polizei aber auch relativ schnell rausgeholt. Am Ende waren da, glaube ich, 196 Leute drin, es wurden 25 Strafanzeigen gestellt. Und jetzt geht die Geschichte noch weiter, sorry Sven, ich muss das kurz zu Ende führen. Und dann hat eine Anwaltskanzlei einfach mal Anzeige gegen die Unipräsidentin gestellt, weil sie quasi salopp übersetzt, die Juristen fassen sich jetzt bestimmt an den Kopf, quasi ist eine Art, sie quasi eigentlich dafür verantwortlich ist, dass diese öffentlichen Gelder, die auch in der Uni stecken, quasi nicht veruntreut werden und sie das quasi damit hätte begünstigt, dass auch noch weitere Straftaten passieren und so weiter und so fort. Und dann die Uni daraufhin doch überlegt hat, okay, jetzt zeigen wir die doch selber auch an, weil sie quasi vielleicht dazu verpflichtet sind. Ja, und das ist quasi jetzt erstmal die Hard Facts zu dieser Besetzung der Humboldt-Universität in Berlin. Und worüber man dann natürlich wirklich sprechen muss, ist, was für eine Ideologie haben diese Besetzer und diese pro-palästinensischen oder anti-israelischen Gruppen, die jetzt hier in weiten Teilen des Landes, auch in anderen Städten, Protestcamps einsetzen oder versuchen, Universitäten zu besetzen.
Ja, bevor wir uns vielleicht nochmal genauer mit der Ideologie beschäftigen, würde ich vielleicht da nochmal anknüpfen wollen. Und zwar hattest du jetzt ja schon hast du jetzt gerade relativ ausführlich von der Besetzung der HU gesprochen. Wahrscheinlich hat sich die Uni ja auch deshalb so ein bisschen zurückhaltender verhalten, weil wir ja eben diese Besetzung der FU schon kannten, wo es dann ja relativ zeitnah, hast du gesagt, diese Räumung auch gab und in dessen Folge dann auch relativ weird eine Stellungnahme von rund 400 Berlinern und ich glaube mittlerweile sind es über 1000 auswärtige Angestellte von Universitäten sich ja kritisch gegenüber dieser Räumung verhalten oder kritisch gegenüber dieser polizeilichen Räumung ausgedrückt haben und eben davon gesprochen haben, dass das irgendwie Polizeigewalt gewesen wäre und so weiter und so fort. Diese Stellungnahme ist, über die ist jetzt ja in der letzten Zeit schon relativ viel gesprochen worden, die ist ja schon eine Weile her. Was ich aber spannend fand, weil ich auch das tatsächlich eigentlich auch schon einen Aspekt der Widerwärtigkeit finde, dass diese erste Besetzung in Berlin, also an der FU, am 7. Mai stattfand, also 7 Monate nach dem Massaker der Hamas. Also dass man sich, glaube ich, tatsächlich aktiv für diesen 7. entschieden hat, um eben auch nochmal zu zeigen, was man eben von diesem Datum hält. Also der 7. Oktober scheint für diese Protestierenden nicht ein problematischer Tag zu sein, sondern ich könnte jetzt da zitieren, Resistance is not terror und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, schon so ein bisschen der ideologische Charakter. Aber darauf wollte ich noch gar nicht zu sprechen kommen, sondern ich wollte noch mal kurz bei diesem offenen Brief bleiben oder dieser Stellungnahme bleiben und da tatsächlich einmal zitieren, und zwar den Herrn Philipp Hellmann-Engel. Das ist der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen. Der hat sich vor 2-3 Wochen, da wurde nämlich auch schon mal über das Thema diskutiert, vor einer Woche, bei Markus Lanz. Woher kommt der Antisemitismus an deutschen Unis, war das Thema bei Markus Lanz. Und der Philipp Hellmann-Engel hat da, finde ich, wirklich einen sehr spannenden Satz gesagt. Und zwar hat er gesagt, niemals hätte es so einen offenen Brief gegeben, wenn das rechtsextreme weiße Studenten gewesen wären, die gerufen hätten, Zitat, alle Jüdinnen müssten ermordet werden. Linker Extremismus sei für Juden in Deutschland mittlerweile sehr gefährlich geworden. Ich glaube, das ist auch tatsächlich das Spannende. Man muss sich vorstellen, das wären jetzt eben keine Studenten gewesen oder keine Studierenden gewesen, die eben auch aus einem migrantischen Milieu kommen, wären es eben tatsächlich Rechte. Also wäre, keine Ahnung, wäre die identitäre Bewegung da reingelaufen und hätte das Uni-Gebäude besetzt, dann wäre der Aufschrei groß gewesen und dann hätte es wahrscheinlich niemals eine Stellungnahme von fast 1500 Universitätsbeschäftigten gegeben. Und der Duktus ist ja der, es geht hier nicht darum, dass die das angeblich nicht gutheißen, was die dort gefordert haben, sondern es ging rein um den Aspekt der Polizeigewalt. Ich könnte mir vorstellen, wenn es eingeschriebene Studenten der FU oder der HU Berlin gewesen wären, die eben Teil der identitären Bewegung gewesen wären und die dann dort rausgeknüppelt worden wären, dann hätte es dort keinen Aufschrei dagegen gegeben. Weil das, glaube ich, tatsächlich auch mittlerweile ein Aspekt ist, der damit reinspielt, dass dieser Hintergrund und dass dieser Aspekt, dass was das für Proteste sind, dass da doch mittlerweile mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, was auch in dieser Stellungnahme mit drinsteckt.
Ja, spannend, dass du das sagst. Das Argument kommt ja immer wieder mit dem Vergleich mit rechten Studenten. Also auch, das ist vor allem ja auch spannend, dass man ja, man fordert ja quasi für sich die Freiheit ein, zu demonstrieren. Und diese Menschen selber fordern ja aber trotzdem auf der anderen Seite massiv autoritäre Dinge und würden es ja auch fordern, zum Beispiel, wahrscheinlich wären genau die Leute, die sagen, wir müssen hier irgendwie unsere Meinungsfreiheit vertreten, dort, die da besetzen, ja die, die wahrscheinlich die Meinungsfreiheit anderer Menschen, die nicht ihrer Meinung sind, beschneiden würden wollen. Also man will das ja immer nur für sich und das ist ja ein grundsätzliches Problem. Man will ja auch, man kritisiert Macht und Autorität nur, weil man sie selber haben will, anstatt sie als Konstrukt wirklich zu kritisieren. Aber der Vergleich mit den Rechten oder mit den Identitären, der funktioniert ja nur oder der ist ja nur valide, wenn man davon ausgeht, dass es genauso schlimm ist, die Ideologie, die dahinter steckt. Weil natürlich kann man ja sagen, man hat vielleicht berechtigte Anliegen oder wie auch immer. Und dann muss man sagen, okay, ist das, was die dort fordern, wirklich so ideologisch falsch, wie das, was jetzt vielleicht die identitäre Bewegung fordern würde, wenn sie eine Uni besetzt. Weil sonst ist das Argument ja hinfällig. Und deswegen müssen wir jetzt mal darüber reden, was die so wollen. Und ich möchte da jetzt einen Satz oder einen Titel eines Aufsatzes mit ins Spiel bringen. Und dieser Aufsatz heißt Decolonization is not a metaphor. Dekolonialisierung ist keine Metapher. Das ist der Titel eines Aufsatzes von zwei Wissenschaftlern aus den USA, von Eve Tuck von der State University of New York at New Paltz und K. Wayne Young. Das ist ein Aufsatz, der Name, der sagte schon, aus diesen postkolonialen Kreisen. Und das ist ein wissenschaftlicher Artikel. Und das muss man sich wirklich mal vorstellen, dass wir in einer Zeit leben, in der sowas ernsthaft als wissenschaftliche Publikation gilt. Der Artikel ist eine Art Anleitung, wie indigene Völker sich von einem so-called Siedlerkolonialismus befreien, also dekolonialisieren sollten. Das ist, sprich, nicht mehr, man soll nicht mehr nur darüber reden, sondern man soll es halt eben machen. Es soll keine Metapher mehr sein. Man soll jetzt endlich dekolonialisieren. Das stand auch dieser Satz, Decolonization is not a metaphor, stand auch auf einem Banner bei der Besetzung der FU. Warum ist das problematisch? Problematisch ist das, weil das ist ja das Denken, was in Teilen dieser pro-palästinensischen Bubble einfach vorherrscht. Wenn wir auch die Schriftzüge uns anschauen, die an der HU dann an den ganzen Wänden standen, you will lose to the resistance. Resistance is not a crime. Die roten Dreiecke, diese große Debatte, Intifada, also quasi die Glorifizierung der Terrorwellen gegen Israel, wo einfach Zivilisten in Israel reihenweise Opfer wurden. All das wird ja mittlerweile als legitimer Widerstand. Es gibt keinen, man versteckt sich auch nicht mehr dahinter. Es ist eigentlich klar, dass dieser Widerstand, und damit muss man auch ihn unterstellen dürfen, damit das, was die Hamas gemacht hat, eigentlich gerechtfertigt war. An dem Punkt sind wir mittlerweile angekommen. Das war ja am Anfang noch nicht so deutlich, auch wenn man es hätte ahnen können. Kommen wir zurück auf diesen Aufsatz mit der Dekolonialisierung. Wie dekolonialisiert man also praktisch laut diesen Autoren? Sie sagen vor allem, es ist halt vor allem ganz deutlich, es ist kein friedliches Konzept. Es ist kein Konzept, was auf Versöhnung aus ist. Das macht ja auch Sinn, weil, also aus ihrer Warte macht das natürlich Sinn, weil wenn sich jetzt die indigenen Völker, wie sie sagen, mit dem Kolonialisierern, dem Siedlerkolonisten versöhnen, das stimmt ja auf eine Art und Weise, wenn man der Theorie folgt auch, dann profitiert davon ja natürlich der Kolonialisierer, weil er darf dort bleiben, wo er ist. Und man lebt halt miteinander auf diesem Land, was ja aber eigentlich den Indigenen gehört. Deswegen ist Versöhnung nicht der richtige Weg für die Autoren. Das geht sogar so weit, dass sie sagen, die Kolonialisierer dürfen sich mit den Indigenen, oder beziehungsweise umgekehrt, die Indigenen dürfen sich mit den Kolonialisierern nicht vermischen. Sprich, man solle doch eine Art Rassenhygiene beibehalten, weil wenn sich das vermischt, dann hätten die Siedler ja eigentlich auch erreicht, die Kolonialisierung. Quasi, man darf auch nicht die nicht gewaltvollen Arten der Kolonialisierung, die muss man quasi auch bekämpfen.
Wenn ich da nur ganz kurz unterbrechen, das sind ja auch diese Debatten, die es schon seit längerem gibt, das sind ja diese gleichen Geschichten, wo es darum geht, dass man sich als Weißer nicht tätowieren lassen darf, weil das kulturelle Aneignung von kulturfremden Gütern ist oder dass man sich jetzt hier mein Lieblingsbeispiel, eigentlich keine Wursthaare machen darf als Weißer, weil Wursthaare ja genau das Gleiche sind und so weiter und so fort. Also diese Debatten, das ist ja alles nichts Neues. Das fällt ja auch alles mit in diese ganze Critical Whiteness-Geschichte, die wir seit Jahren schon haben, wo wir seit Jahren schon drüber diskutieren, also nicht wir, oder wo ich sage, ich halte das für Unfug in großen Teilen, weil das halt auch tatsächlich ganz oft zu, du hast jetzt angesprochen, zu einer Art von Rassismus, also von postkolonialem Rassismus führt, weil man eben genau das macht, dass man hier plötzlich für Rassentrennung etc. einsteht und so weiter und so fort. Also das sind alles ganz perfide Strukturen, wo man schon fast von einer potenziell totalitären Ideologie sprechen kann.
Es ist halt vor allem keine friedliche Ideologie. Und das muss man vor allem jetzt mit dem Blick auf diese Demonstranten und Besetzer doch hervorheben, weil sie wollen sich, sie inszenieren sich als Friedensaktivisten. Sie inszenieren sich dafür, ein Ceasefire zu wollen. Ja? Aber wenn man diesen Decolonization is not a metaphor-Punkt zu Ende denkt, dann ist jemand, der diese Ideologie fordert, der das anwendet, der solche Sachen wie Resistance is justified, bla bla bla, in dem Kontext des Nahostkonfliktes denkt, das ist keiner, der ein Ceasefire will. Das ist keiner, der einen Waffenstillstand will. Und es ist auch keiner, und das ist mir ganz wichtig, das ist keiner, der eine Zwei-Staaten-Lösung will. Weil was sie wollen, ist kämpfen, bis die Siedler, in dem Fall ja für sie Israel, also die Siedlerkolonialisten, vertrieben oder vernichtet sind. Die Schlussfolgerung, die umgekehrte Schlussfolgerung ist ja aber, oder bis man selber vernichtet ist. Weil, wenn die sich wehren. Das ist ja der Punkt. Israel wird nicht gehen und Israel ist hochgerüstet. Das heißt, im Endeffekt fordert man die Palästinenser auf, sich immer und immer wieder mit einem Gegner anzulegen, immer den Gegner immer wieder in einen Konflikt reinzuziehen, den man am Ende nicht gewinnen kann. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Man muss zu einem Punkt kommen, wo wir darüber reden, wie dieser Konflikt beendet werden kann. Und da ist das nicht hilfreich. Auch wenn Sie immer behaupten, es geht Ihnen darum, diesen Konflikt zu beenden. Nein, es geht Ihnen nicht darum. Es geht Ihnen darum, dass eigentlich Israel nicht mehr existiert. Aber Israel, egal wie man dazu steht, Israel wird nicht sagen, okay, dann existieren wir nicht mehr. Und das bedeutet am Ende eine Gewaltspirale. Israel spielt da auch eine Rolle in dieser Gewaltspirale. Das steht außer Frage. Weil Israel natürlich dieses Spiel auch immer wieder mitspielt. Und das, ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich da auch vielleicht Israel kritisiere, sich nicht immer wieder, weil die Hamas ja genauso agiert. Die Hamas ist natürlich ihre Zivilgesellschaft, die palästinensische Zivilgesellschaft, scheißegal. Und deswegen wollen sie halt ganz eindeutig Israel immer wieder darauf, immer wieder in den Konflikt reinziehen, weil für sie ist ihre eigene Zivilgesellschaft egal. Die können halt weggebombt werden. Und von Israel, und das fungiert ja nach diesem selben Mechanismus. Es geht darum, Israel zu zerstören, und das ist das einzige Ziel der Hamas, und nicht einen Frieden mit Israel zu schaffen. Und Israel, das ist ja immer dieses Terrorproblem sowieso, und Israel reagiert halt immer drauf und macht eigentlich genau auch das, was die Hamas will. Es ist ein riesiges Dilemma, wie so viel. Ich will nur nochmal sagen, wer so eine Ideologie hat, wie diese Uni-Besetzer in weiten Teilen, der ist eigentlich kein friedlicher Demonstrant. Und natürlich wird das, was jetzt gerade im Gazastreifen passiert, das unglaubliche Leid, was da passiert, wo natürlich die Israelis auch mit für verantwortlich sind, von diesen Demonstranten genutzt, um eine Mobilisierungswelle zu haben, um Israel als Ganzes, als Staat zu delegitimieren. Da ist es egal, ob es Netanyahu an der Macht ist. Es geht ums Ganze, und sie haben momentan sehr viel Erfolg damit, und es ist besonders schmerzlicher, weil das ja eigentlich genau das ist, was diese islamistische Terrorbande will und die so einen massiven Erfolg hat, auch durch ihre Unterstützung im Westen. Und ich will nochmal sagen, es geht den Menschen nicht darum, eine friedliche Lösung zu finden, und darum sollte es gehen, weil Israel wird einfach nicht gehen, und so wird es einfach immer nur weitergehen.
Genau. Und da vielleicht auch nochmal weiter reinzuschauen, nochmal drauf zu gucken, warum man tatsächlich wirklich sagen kann, dass auch diese Studierenden tatsächlich kein Teil einer friedlichen Bewegung sind, kann man an so Aussagen sehen, die sind jetzt tatsächlich noch aus Amerika, von der Columbia University. Da gibt es ja zig Videos unterschiedlichster Arten und Weisen, aber da wird dann eben zum Beispiel davon gesprochen, Globalize the Intifada, wo es ja genau darum geht, dass es eben nicht darum geht, irgendwie für einen friedlichen Aspekt vor Ort zu kämpfen, sondern Globalize Intifada bedeutet ja, sorgt weltweit dafür, dass im Endeffekt Jüdinnen und Juden angegriffen werden. Wenn wir uns jetzt die Zahlen seit dem 7. Oktober anschauen, kann man jetzt etwas überspitzt sagen, da sind wir schon auf dem Weg hin. Also die Zahl der antisemitischen Straftaten hat sich ja deutlich verschärft. Angriffe auf Synagogen, das ist ja auch nochmal dieses Hohle dahinter.
Dass man in Heidelberg, meiner Heimatstadt, wollte ein 18-jähriger Besucher der Synagoge ermorden. Diese Synagoge ist klein, die jüdische Gemeinde in Heidelberg ist klein. Das ist wirklich, das hat mich wirklich geschockt.
Ja, und das sind immer wieder diese Debatten, wo man dann eigentlich drüber spricht, das ist ein jüdisches Gotteshaus, das hat erstmal überhaupt nichts mit dem Staat Israel zu tun. Natürlich kann man sagen indirekt, okay, wenn, das ist ja auch immer noch so ein Problem, dass eben jüdische Gotteshäuser in Deutschland immer noch von der Polizei geschützt werden müssen. Haben wir auch schon drüber gesprochen, warum das so ist. Aber diese ganzen Debatten, die führen natürlich auch dazu, dass man sich fragt, wo das Ganze hinführt. Nochmal zurück zu den Aussagen, da gab es dann auch welche wie Burn Tel Aviv to the Ground. Das sind auch Aussagen, da geht es nicht um irgendwie eine friedliche Lösung, sondern da geht es genau darum, da geht es genau um die Frage, was soll eigentlich from the river to the sea bedeuten? Und das wird ja dann immer wieder in der Hinsicht verharmlost, dass es eben heißt, ja, das soll eine Zwei-Staaten-Lösung geben, aber nein, das soll es eben nicht heißen. Wer Tel Aviv auf den verbrennen möchte oder bis auf die Grundmauern niederbrennen möchte, der möchte eben keine Zwei-Staaten-Lösung, sondern der möchte genau das. Der möchte das, was die Hamas möchte, alle Juden ins Meer zu treiben. Oder der dritte Satz, den wir auch noch von da haben, Go Hamas, we love you, geht genau in die gleiche Richtung. Also da geht es eben nicht darum, irgendwie für einen friedlichen Ausgleich zu sorgen, sondern das Ziel dieser Leute ist dann eben doch klar. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, ich habe da jetzt letzte Woche so ein kurzes Video gesehen, wo irgendein amerikanischer Student, ich gehe fest davon aus, das war irgendein jüdischer Content Creator, der hat dann diese Protestler befragt, from the river to the sea, welcher river, welcher sea überhaupt.
Naja, das kenne ich.
Es ist natürlich so dieser Klassiker, dann, also das hat Stefan Raab ja auch immer schon mit seinen Sendungen gemacht, dann nimmt man sich natürlich die Antworten raus, die Antwort nicht wissen, also die eben nicht wissen, welcher Fluss und welches Meer hier gemeint sind. Aber ich gehe auch mal stark davon aus, dass wir das auch bei uns haben werden. Wenn das irgendwelche Leute hier brüllen, ist ja nicht mehr erlaubt. Aber wenn das hier irgendwelche Leute brüllen sollten, ich würde mit Sicherheit sagen, dass da 30, 40, vielleicht sogar 80-90% nicht wissen, welcher See und welches Meer die da eigentlich meinen. Das sind, glaube ich, so die Punkte, die da mit reinspielen. Und was da auch immer wieder mit reinfällt, auch in diese ganze Debatte, sind dann auch wieder diese klassischen anti-amerikanischen Muster. Da will ich auch noch mal kurz zitieren, beziehungsweise diese Protestcamps, auch da geht es jetzt wieder um die Humboldt-Universität, sondern um die Columbia University, und da hatte die Zeit oder Journalisten der Zeit davon geschrieben, dass sie eben bei so einem Protestcamp waren, und da gab es an der Zeltstand eben die Regeln, die dort herrschen. Alkohol und Drogen sind verboten, was jetzt hier erstmal nichts Schlechtes ist, aber Fotos darf man nicht einfach so machen. Man erkennt an, dass man sich auf kolonialisiertem Land befindet, was mal den Lenape-Ureinwohnern gehörte. Mit Zionisten, also mit Menschen, die das Existenzrecht Israels als jüdischen Staat vertreten, wird nicht gesprochen. Also so viel zum Thema Meinungsfreiheit. Also man exkludiert hier quasi eine Gruppe, mit denen man gar nicht erst sprechen möchte. Dann geht es darum, dass es dann irgendwie so einen Tagesablauf gibt, wo dann plötzlich auch, und das war ja früher auch mal ein Aspekt, der bei linken Gruppierungen eine Rolle gespielt hat, dass Religion eben keine Rolle spielt. Plötzlich öffnet man hier den Duktus für muslimische Gebetsstunden, was natürlich in Ordnung ist, aber dass man dafür den ganzen Tag unterbricht, wäre komisch, glaube ich, wenn man da plötzlich christliche Gottesdienste hätte. Also stelle ich mir zumindest so vor, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt hier eine Pause, damit wir einen christlichen Gottesdienst haben, aber das nur außen vor. Worauf ich hinaus will, bei diesen Protestcamps und bei diesen ganzen Veranstaltungen, gab es dann auch immer wieder Gastprofessoren und Teach-Ins und so weiter und so fort. Unter anderem hat da eben auch ein ägyptischer Wissenschaftler und Aktivist im Februar, Mohammed Abdu, einen Gastvortrag gehalten, und in dem hat er zur Revolution gegen Amerika und Israel aufgerufen. Zitat: Amerika ist eine siedlerkolonialistische Gesellschaft. Was glaubt ihr, von wem Israel das gelernt hat? Handel zu blockieren? Großartig. Aber wie gehen wir darüber hinaus? Wir müssen wieder davon träumen, gefährlich zu sein.
Es ist ja eben genau wieder dieses Decolonization is not the Metapher, das tatsächlich sich ja auch auf die USA anwenden ließe. Das habe ich auch schon öfters in dem Zusammenhang gelesen.
Genau, und das ist halt auch so, wo man sich dann tatsächlich überlegt, okay, also hier werden teilweise offen oder verdeckt die Taten der Hamas verherrlicht. Und dann können wir natürlich auch wieder zurück nach Deutschland gucken, auf die große Demo in Berlin vor ein, zwei Wochen. Auch nochmal, um nochmal diesen Aspekt aufzumachen, dass die Gesellschaft als solche nicht wirklich widerspricht. Ich erinnere mich dann eben auch an Videos auf Instagram, wo dort eben eine einzige Frau steht, also jetzt diese FDP-Politikerin, du wirst es wahrscheinlich auch mitbekommen haben, die in dieser Demonstration stand und auf das Leid der vergewaltigten israelischen Frauen aufmerksam gemacht hat und wo dann eben Demonstrationsteilnehmer ihr unterstellt haben oder nicht nur ihr, sondern den Opfern dieser Vergewaltigung unterstellt haben, dass das alles überhaupt nicht passiert sei. Und das ist auch diese Debatte, auch das ist keine neue Debatte, das sind auch alles Aspekte, über die wir schon öfter gesprochen haben, aber wie verquer diese Lage ist und wie weit man, und das passt auch nochmal so ein bisschen zu meinem Input, meiner Überleitung, als ich gesagt habe, ein Ort des Denkens. Das Denken fällt scheinbar diesen Protestlern oder diesen Menschen doch immer schwieriger, wenn sie Tel Aviv niederbrennen wollen. Die Stadt, die nun mal genau dafür steht, dass es im Nahen Osten LGBTQ-Rechte und so weiter gibt, dass man sich frei verhalten kann. Also das Tel Aviv als doch schon Stadt der Freiheit in dieser Region ist natürlich ein großes Problem, wenn man die dann niederbrennen möchte. Denn was will man damit aussagen?
Ja, no one is free until Palestine is free. Aber ich weißt du, diese Debatte da, die führt mit, ich bin mittlerweile raus da, weil die führt zu gar nichts. Also.
Aber was ich vielleicht auch nochmal zu dem sagen will, was du jetzt eben am Ende gesagt hast. Das Problem, was wir jetzt natürlich seit ein paar Wochen haben, ist, und das kann man, glaube ich, leider muss man das relativ deutlich so sagen, das hat auch vor knapp 2 Wochen die Journalistin Suat, jetzt spreche ich ihren Namen wahrscheinlich falsch aus, McKennett, glaube ich, Journalistin, hat gesagt, die Hamas hat den Propagandakrieg schon gewonnen. Und das ist im Endeffekt so. Also tatsächlich ist es so, und das zeigt eben auch die Anerkennung jetzt von Spanien, Irland und wer war es, Norwegen, glaube ich, dass die Palästina anerkennen, zeigt einfach noch einmal mehr, dass die Hamas mit ihrem Massaker vom 7. Oktober in dem Moment, als sie an einem Tag 1200 Jüdinnen und Juden ermordet haben, weil sie Jüdinnen und Juden sind und dass sie noch knapp 300 Menschen entführt haben, das einzige Ziel, was die Hamas hatte, war eine Delegitimierung von Israel. Und diesen Propagandakrieg, den gewinnt sie von Tag zu Tag mehr. Und du hast es auch schon angesprochen, das Problem dahinter ist natürlich auch, dass sich aktuell vor allem die Regierung Netanyahu einfach nett ausgedrückt von einem Fettnäpfchen ins nächste bewegt und dass natürlich diese Probleme, die dort entstehen, dass es dort Leid gibt und dass von Anfang an auch klar war, der Hamas ist die Zivilbevölkerung egal. Egal, wie viele Todesopfer es in Gaza gibt, das ist der Hamas egal, denn, und das ist das Entscheidende für die Hamas, zählt nur die Propaganda und damit kommen sie jeden Tag einen Schritt weiter, an jeden Tag kommen sie ihrem Ziel näher, dass Israel mehr und mehr Verbündete verliert und dass Israel mehr und mehr alleine dasteht. Und genau das Ziel erreicht die Hamas in meinen Augen leider jeden Tag mehr, auch vor dem Hintergrund, dass, jetzt war es glaube ich auch wieder, dass bei einem israelischen Bombenangriff in einem Flüchtlingslager in Rafah zwar auch Hamas-Terroristen ermordet worden sind, aber eben auch Flüchtlinge. Und das ist natürlich wieder etwas. Natürlich ist es aus der Sicht von Israel legitim, dort diesen Bombenangriff zu verüben. Aber sie wissen selbst, dass dort eben auch Zivilisten sind. Und das führt im Moment einfach nur noch dazu, dass dieser Bilderkrieg, der kann aus Sicht von Israel schon lange nicht mehr gewonnen werden, weil der ist schon lange verloren.
Ja, vielleicht denken sie deswegen auch, irgendwie ist eh alles egal. Aber ich halte das für auch mittlerweile für relativ gefährlich, weil das bringt, also erstmal ist es ganz, ganz schrecklich, was da passiert. Also für die Menschen. Und es ist nicht unbedingt nachvollziehbar, auch wenn natürlich Israel sagt, dass da Terroristen sind, ist es auch meiner Meinung nach strategisch nicht nachvollziehbar, warum Israel so handelt. Was die Hamas halt macht, ist natürlich ja ganz klassisch auch dieses Propaganda der Tat, was da am 7. Oktober passiert ist, ne? Dieses terroristisches Konzept von den Anarchisten, so aus dem 19. Jahrhundert, ne? Also durch den Terroranschlag quasi eine solche Propagandamaschinerie in Gang zu setzen, ein Teil dieser Propagandamaschinerie auch mit einpreist, dass es eine massive Gegenreaktion des angegriffenen, also Staates beispielsweise gibt, quasi Israel herauszufordern, um dann quasi auf diese Reaktion des Staates, also quasi von Israel, dann die nächste quasi Runde der Propaganda loszulassen und so quasi den Angegriffenen als Aggressor darzustellen. Das ist ja dieses ganz klassische Konzept von dieser Art des Terrorismus, auch dem islamistischen Terror im Westen war ja, also 11. September, das sind ja immer diese Versuche und da ist es ja ähnliches Prinzip gewesen. Irgendwie schafft es der Westen auch oft nicht, diesen Dynamiken sich zu entziehen und irgendwie muss man mal darüber nachdenken, wie man das machen kann, weil wenn das funktioniert, wissen wir alle, außer die Leute da in der HU offensichtlich, dass das keine schöne oder bessere Welt wäre, wenn diese Leute, die das Massaker am 7. Oktober veranstaltet haben, gewinnen. Und ich habe aber nochmal eine Frage, Sven, an dich in dem ganzen Kontext, weil ich habe mich ja viel mit diesen, ich war ja auch vor Ort bei der HU, ich habe mich viel damit befasst und auch bei Twitter viel, viel, viel dazu gemacht. Und da gab es ein Bild, ja, oder mehrere Bilder in der HU von den Wänden, wo Schweineköpfe an die Wand gesprüht waren. Die waren durchgestrichen und daneben stand dann teilweise, zwar aber auch in anderer Schrift, also es hatten jetzt nicht dieselben Leute dahin gesprüht, sowas wie Zionism is a crime, Free Palestine und so weiter. Und ich und auch die österreichische Antisemitismusforscherin Isolde Vogel haben uns dann bei Twitter darüber echauffiert. Ich hatte auch Videos gesehen, wo die Besetzer so Oink-Laute machen, so Oink, Oink, Oink. Und wir haben das beide dann auch als antisemitisch interpretiert. Natürlich, diese Schweinemetapher, man kennt es ja auch von der Documenta. Das ist ja auch klar, das ist ja ein antisemitischer Topos so. Allerdings haben uns dann einige, auch vernünftige Leute, unter anderem auch ein Kollege von der Berliner Tageszeitung, den ich sehr schätze, darauf aufmerksam gemacht, dass mit den Schweinen wohl tatsächlich explizit die Polizei gemeint sein soll. Also, und dann ist tatsächlich auch ein Bild von einem Graffiti aufgetaucht, wo der Schweinekopf durchgestrichen war, zusammen mit dem Spruch No Cops Zone. Ich habe dann meinen Post gelöscht, wo ich gesagt habe, hier, man sieht hier den eindeutigen Antisemitismus, habe das transparent gemacht. In einem anderen Post darüber, dann wurde da viel diskutiert, ob das trotzdem antisemitisch ist, da diese Schweineköpfe hinzusprühen oder nicht. Und vor allem ging es dann auch um eine Diskussion, ob denn Schweine, ja, eine gängige linke Metapher für Polizisten ist. In den USA ist es wohl so, da ist es wohl sehr verbreitet. Auch dieses Oink-Oink wird da immer der Polizei entgegengerufen. Da gibt es tatsächlich auch Bilder und Illustrationen quasi von Polizisten, die wie Schweine aussehen, mit Uniform so. Die erinnern tatsächlich an so antisemitische Karikaturen, aber es ist halt einfach erstmal auf die Polizei bezogen. Und meine These war schon eher so, dass zumindest in der Vergangenheit, selbst bei irgendwie antiimperialistischen oder autonomen Demonstrationen und linken Gruppen, Illustrationen von Polizisten als Schweine, so wirklich gemalt, was weiß ich, ein Schwein mit einem Polizeihut oder so einer Polizeimütze, meiner Meinung nach nicht gängig ist. Also klar, Bullenschweine sagen alle, aber meiner Meinung nach so transparente, wo so Schweineköpfe drauf sind in der von Polizei, gab es meiner Meinung nicht. Und jetzt meine Frage nach dieser sehr langen Einleitung. Du kennst, glaube ich, die linke Szene noch besser als ich. Bist du der Meinung, dass das ein gängiges Narrativ ist, in Deutschland, in der linken Szene, Polizisten wirklich als Schweine darzustellen?
Oh, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also, wenn ich jetzt mir die letzten Jahre so anschaue, würde ich tatsächlich eher sagen, nein. Wenn man aber tatsächlich ein bisschen zurückblickt in der Zeit und dann, also so dieser Duktus tatsächlich jetzt, wenn ich so ein bisschen mich zurückerinnere, was, wie die RAF sich geäußert hat, da war das der Begriff Schwein schon ein klassisches, klassischer Ausdruck dafür. Ich glaube, in Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten tatsächlich so ein bisschen der andere Kontext, also das klassische ACAB, All Corps are Bastards, hat, glaube ich, mehr so ein bisschen die Überhand übernommen und ist so ein bisschen das Entscheidendere geworden. Also dieser Schweineduktus ist so ein bisschen in den Hintergrund mehr getreten, in meinen Augen. Woran genau das liegt, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist nicht so entscheidend, wobei ich dann eben doch sagen würde oder eben auch man tatsächlich so ein bisschen diesen Duktus dahingehend, glaube ich, schon machen kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass viele von diesen Protestlern eben das, was ich vorhin auch schon mal meinte, dieser Bezug zu den 68ern, dass man sich natürlich auch in dieser, dass man sich auch in dieser Tradition der 68er sieht und dann eben vielleicht auch nochmal vermehrt, keine Ahnung, Texte von Meinhof oder was auch immer liest, wo dann eben tatsächlich wirklich ganz offen von Bullenschweinen, von die Polizistenschweine und so weiter geschrieben. Also wenn ich mich erinnere, ich glaube, Meinhof hat gefühlt immer Polizisten als
ja, Schweinesystem.
Genau, Schweinesystem und so weiter und so. Also die Schweinemetapher tatsächlich früher in der Linken deutlich häufiger gewesen. In meinen Augen tatsächlich in den letzten 2 Jahrzehnten deutlich stärker von dem Bastard-Begriff abgelöst worden. Aber es heißt natürlich nicht, dass es nicht wiederkommen kann. Was ich aber auch sagen würde, vielleicht wenn wir mal dabei bleiben, weil du es jetzt angesprochen hast, wie genau dieser Kontext ist, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, ob es jetzt wirklich ein Polizeikontext ist oder vielleicht doch ein Bezug zum Antisemitismus ist.
Also es ist auf jeden Fall der Polizeikontext. Das haben wir dann irgendwie alle gemeinsam nachvollzogen. Und nur noch mal dazu, es kommt vor allem aus den USA. Also dieses Oink Oink, und da gibt es auch so Sprüche, die auch auf diesen pro-palästinensischen Demonstrationen in den USA immer wieder der Polizei entgegengerufen wird. Und da wird auch immer irgendwas mit Pigs, die werden da immer Pigs bezeichnet, die Bullen, die Polizisten, Entschuldigung, in den USA. Also daher kommt, das ist direkte Übernahme. Es ist die direkte Übernahme von diesen amerikanischen Protesten, und das ist, glaube ich, auch deren Vorbild. Das nur so zur Einleitung, und wolltest aber noch was anderes sagen, ob das jetzt antisemitisch ist oder nicht. Ich glaube, man kann trotzdem darüber reden, ob es antisemitisch ist, aber man muss trotzdem sagen, es ist damit erstmal nicht direkt der Zionist oder Israel gemeint mit diesem Schwein, sondern der deutsche Polizist.
Genau, also in dem Fall wahrscheinlich, ich kenne jetzt tatsächlich die Fotos nicht, aber gerade heute Morgen noch ein anderes Foto bekommen, wo dann eben tatsächlich, ich weiß, ich gehe stark davon aus, das ist ein Foto aus Hamburg von irgendeiner Brücke, bin mir nicht 100% sicher, aber ich würde es vermuten, da hier eben auf eine HSV-Schablone oder auf einen HSV-Hintergrund was gesprüht wurde, und da steht eben Israel, du Sau, und kurz daneben steht Free Gaza. Also da hat man, glaube ich, noch mal ein bisschen offensichtlicher diesen Kontext. Aber ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen meine Vermutung, dass einfach dieser Schweinebezug in Deutschland sehr lange keine Rolle mehr spielte oder dann eben doch in einem anderen Zusammenhang auftaucht. Denn, vielleicht kann ich das eben auch schnell mal sagen, gibt beim HSV, jetzt unabhängig von dem Graffiti von eben, eine Gruppierung, die heißt Clique du Nord. Also Nordklicke, und da gibt es dann von St. Pauli-Seite aus mehrere Sticker. Einer heißt Clique du Org, da sind dann eben statt Fotos oder statt dieses HSV-Logos sind dann eben Orks abgebildet, also ein bisschen, meistens, da wird dann eben auch mit so Stereotypen gespielt, und das andere ist Clique du Porc, also im Endeffekt genau das gleiche, da sind dann halt Schweine drauf abgebildet. Trotzdem würde ich, also da würde ich auch sagen, das ist in meinen Augen auch kein antisemitischer Kontext, sondern da wird das Schwein eben tatsächlich wieder so als diese klassische Beleidigung gesehen, ohne da, und da würde ich jetzt auch den Stickermachern tatsächlich nicht unterstellen, dass da irgendwie ein antisemitischer Duktus hinter steckt. Deswegen das ein bisschen schwieriger, auch vor dem Hintergrund, dass so diese Schweinemetapher in meinen Augen eben schon sehr lange keine wichtige Rolle mehr in Deutschland spielt und dann doch auch andere Aspekte, klassisch die Krake, doch eher eine größere Rolle spielen. Und was vielleicht auch so im deutsch-muslimischen Kontext vielleicht mittlerweile eine größere Rolle spielt, ist so dieses klassische Phänomen. Ich zitiere da mal den, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, den Pressesprecher der israelischen Armee, der eigentlich auch aus dem Berliner Wedding kommt, dessen Buch ja heißt
Eire Schalika.
Genau. Und der hat ja in seinem Buch schon eben dieses klassische Stereotyp aufgemacht, sondern hat ja davon gesprochen, ein nasser Hund ist immer noch besser als ein trockener Jude. Das ist, glaube ich, auch immer noch so was Spannendes, wo man vielleicht auch in heutiger Zeit mal mehr drauf achten muss, welche Kontexte da noch mit reinspielen. Und vielleicht, um nochmal zurück zu den Uni-Protesten zu kommen, was ich da ja auch mittlerweile spannend finde, ist, das kann jetzt nur mir so gehen, dass ich die Sprache nicht spreche, aber es geht ja auch dann darum, das ist ja auch das, was immer gesagt wurde, vielleicht um das Ganze auch mal rund zu machen mit Blick auf die Zeit, dass ja auch die Unileitung und so weiter davon gesprochen habe, man sollte in einen Diskurs treten mit diesen Protestlern und so weiter und so fort. Ich persönlich finde es aber schwierig, in einen Diskurs zu treten mit Leuten, die in einer ganz anderen Sprache sprechen. Und in dem Fall sind ja gefühlt viele dieser Äußerungen oder von den Videos, die man da gesehen hat, ich weiß nicht, ich nehme an, es ist Arabisch gewesen, dass dort gesprochen wurde. Und ich will es nicht beschreien, aber ich könnte mir auch vorstellen, gleicher Bezug wie River und Sea, dass da eben auch viele nicht wirklich verstehen oder nicht wissen, was sie da rufen, sondern einfach aus dem Phänomen des Protestes heraus dann da irgendwelche Sachen mitgrölen, von denen sie tatsächlich gar nicht wissen, was sie da sagen. Und das würde das Ganze auch wieder rund machen zu unserem ersten Thema. Tatsächlich würde ich auch fast vermuten, dass unsere Sylt-Kandidaten sich nicht der Breite bewusst waren, was sie da sagen sollen, sondern wahrscheinlich, keine Ahnung, ich will es nicht.
Du meinst der Tragweite?
Der Tragweite, genau. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Aspekt, dass da vieles nicht so ganz reinspielt. Und wenn man es abschließen will, kann ich da auch nochmal ein Zitat bringen, was ich dann schon wieder gruselig fand und worüber wir im Winter auch schon mal gesprochen haben. Ein Zitat von einem Aktivisten von einem Studentencamp in Köln, der hat gesagt, Zitat, dass wir die Nachfahren derjenigen Menschen, an denen wir Deutschen einen Holocaust verübt haben, dass wir sie von Menschenrechtsverletzungen abhalten müssen. Also das ist, finde ich, auch schon wieder so ein ganz weirdes Ding. Also das ist so ein Pro-Palästina-Aktivist da in Köln, der jetzt eben wieder diese Auschwitz-Holocaust-Keule aufmacht und sagt, wir geläuterten Deutschen müssen jetzt den bösen Juden, den bösen Israelis sagen, macht keine Menschenrechtsverletzung.
Ja, das ist ja die andere Seite der Free Gaza from German Guilt-Seite, genau. Ne? Also Die einen sagen, die einen werfen quasi uns vor, wir wollen uns in unserer Solidarität mit Israel unser Gewissen erleichtern und umgekehrt werfen wir denen vor, so wie dieser Kollege jetzt hier, den du beschreibst, dass sie sich ihr Gewissen erleichtern wollen, indem sie quasi sagen, naja, guck mal, die Juden machen das Gleiche, was wir gemacht haben. Das ist genauso wie jetzt in letzter Zeit, es gab so ein Interview in der Taz, was viel geteilt wurde, wo der Interviewpartner, ein Wissenschaftler, der aber ganz eindeutig anti-israelische Positionen vertritt, quasi gesagt hat, das sei eine Art Ersatznationalismus, die deutsche Staatsräson, weil wir ja irgendwie nicht so stolz sein können mit unserer Vergangenheit und so. Auch das ist ein Argument, die Projektion, ich verstehe, was er meint und ich teile diese These auch ein bisschen, dass das da in Teilen der pro-israelischen Szene mitspielt. Der Witz ist nur, das ist genauso wie dieses Schuldabwehrargument, das lässt sich genauso auch auf die andere Seite beziehen. Also wenn ich sehe, dass ganz Berlin voll ist mit Palästina-Fahnen und Linke und auch Deutsche Demonstranten mit Palästina-Fahnen hier überall unterwegs sind, dann kannst du genauso sagen, dass sie sich ihren Ersatznationalismus in ihrem Palästina from the river to the sea sehen. Also deswegen wünsche ich mir da manchmal ein bisschen weiterdenken und die Analyse ein bisschen weiter öffnen, weil, wie gesagt, man das auch einfach umdrehen kann.
Und ich glaube, mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt sagen, wir kommen einmal zum Schluss und wir hatten uns am Anfang so ein bisschen darauf verständigt, dass wir wenigstens einmal eine Folge auch mit einer positiven Meldung beenden wollen. Und zwar, Gerrit hat es ja vorhin schon gesagt, wir nehmen heute am 27. Mai auf und wir haben gesagt, wir machen das hinten raus, zumindest als kurze pseudo-positive Nachricht mit einem Beigeschmack. Ich mache die positive Nachricht, Gerrit darf dann den Beigeschmack machen. Und zwar waren jetzt ja am Wochenende, also gestern, Kommunalwahlen in Thüringen und so ein bisschen das, was man befürchtet hat, dass die AfD dort eben quasi eine Welle durchlaufen lässt und gefühlt jeden zweiten Bürgermeisterposten, jeden zweiten Landratsposten und am besten noch alles Sonstige dort mitnimmt, das hat sich tatsächlich zum Glück nicht bewahrheitet, sondern ganz oft sind die Kandidaten nicht mal mehr oder kommen sie nicht mal mehr in die Stichwahl. Das heißt, diese große Befürchtung, die es gab, die ist so nicht ganz eingetreten, mit einem großen Aber.
Ja, der Neonazi Tommy Frank wurde in Hildburghausen, hat er so viele Stimmen bekommen, dass er in der Stichwahl um die Bürgermeisterwahl ist. Und das ist bemerkenswert, weil er ist halt ein richtiger Neonazi. Es ist nicht AfD, es ist einfach handfest Neonazi. Wir haben auch schon über ihn gesprochen. Er ist Gastwirt, hat so einen Nazi-Treff da in seiner Kneipe. Ja, also das volle Programm. Also ein richtiger Neonazi.
Ja, und der steht in Thüringen jetzt zur Stichwahl. Nichtsdestotrotz kann man vielleicht positiv auf die Wahlen im Herbst schauen, dann wenn in Thüringen ein neuer Landtag gewählt wird. Als nächstes natürlich erstmal spannend die Europawahl in knapp 2 Wochen. Da werden wir auch sehen, was dabei rauskommt. Das werden aber dann Themen sein, die uns danach beschäftigen. Und damit von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.